Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Der Text heute ist ein bisschen schwierig und ich hoffe, ihr habt die Geduld, mit mir da durchzugehen, aber der geht um das Thema Geist und Körper und ich bin froh, dass ein Arzt die Einführung gemacht hat. Wenn ein Arzt darüber predigen würde, würden wir noch mehr solche Daten und Fakten hören. Ich bin aber nicht medizinisch vorgebildet, wenn dann nur als Patientin und von daher lasse ich das. Es geht nämlich auch in dem Text um was anderes, nämlich um den Heiligen Geist, der in uns wohnt und was das eigentlich für Konsequenzen für unser Leben hat. Ein paar Vorbemerkungen dazu. Der Text, den muss man ja immer einordnen, an wen ist das geschrieben und was haben die damit angefangen, warum wird dieser Text so geschrieben. Und da erzähle ich euch ein bisschen was, immer wieder mal über die Gemeinde in Korinth, an die dieser Brief von Paulus geschrieben wurde. Das war eine Hafenstadt. Also stellt euch St. Pauli vor oder irgendeine andere Stadt, Amsterdam, eine Stadt, die man damit verbindet, dass da ganz viel los ist, eben auch ganz viel Prostitution. Eine Stadt, die nicht jetzt vom Judentum geprägt ist, sondern vom Griechentum, vom Römertum. Eine Stadt für Veteranen des Krieges, also Leute, die gedient hatten, wurden in dieser Stadt angesiedelt. Also nicht jetzt das friedevollste, liebste Volk, das sich da angesiedelt hat. Und die kamen jetzt zum Glauben an Jesus. Und die erlebten eine ganz große Freiheit. Das ist eigentlich das Thema. Die Freiheit, die sie erfahren haben, war für sie so riesengroß, dass sie alle Grenzen überschritten haben. Und der Paulus antwortet jetzt auf Dinge, die sie ihm geschrieben haben, die plötzlich als Problem in der Gemeinde auftauchen. Und man kann das im Brief sehen, dass er immer wieder ein Thema aufnimmt, was sie ihm als Frage gestellt haben und darauf antwortet er. Also er versucht dieser Gemeinde Stück für Stück den neuen Glauben an Jesus nahezubringen, die Freiheit, die sie haben, zu bestätigen, aber auch die Grenzen aufzuzeigen. Denn jede Freiheit braucht auch Grenzen, nämlich da, wo sie die Rechte von anderen verletzt zum Beispiel. Das ist so der Hintergrund. Stück für Stück hilft er ihnen, was den Gottesdienst angeht, wie soll das eigentlich ablaufen, was persönliche Verfehlungen angeht. Da war jemand, der hatte eine Beziehung und die war nicht okay und dann wird das dem Paulus geschrieben, dann schreibt er zurück, wie man damit umgehen soll und so weiter. Und deswegen geht es auch in diesem Text um den Körper und um den Heiligen Geist. Der Körper, ein Tempel. Und wenn man sich so einen Tempel vorstellt, dann denkt man an schöne Verzierungen, an ein wunderbares Äußeres, an Schmuck und so weiter. Aber es geht, und das sage ich gleich am Anfang, heute nicht darum, wie schön ist dein Tempel, wie schön bist du. Wir sind nicht in Konkurrenz zueinander, wie schön ist jetzt dieser Körper, in dem wir leben, sondern es geht darum, wer wohnt da eigentlich drin. Der Heilige Geist, wenn er in unseren Körper kommt, nimmt dort Wohnung, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen. Und das hat Konsequenzen für unseren Alltag, für unser Leben, auch für unseren Umgang mit dem Körper. Ich lese uns mal den Text und den seht ihr auch gleich. Ist ein langer Text, aber ich habe die Übersetzung, das Buch genommen, da kann man immer ganz gut folgen. Ja, sagt Paulus, euer Schlagwort stimmt. Alles ist mir erlaubt. Und dennoch ist nicht alles von Nutzen. Alles ist mir erlaubt, ja, aber ich will mich durch nichts beherrschen lassen. Und auch das stimmt. Die Nahrung ist letztlich für das Verdauungssystem. Und das wiederum ist für die Nahrung geschaffen. Gott will einmal das eine und das andere endgültig vernichten. Doch der Körper einer Person ist nicht für die sexuelle Unmoral gedacht, sondern gehört zu Jesus, dem Herrn. Genauso ist er, der Herr selbst, für den Körper da. Gott hat Jesus, den Herrn, von den Toten auferweckt und er wird auch uns wieder zum Leben erwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass ihr alle, jeder einzelne von euch, also auch eure Körper, in Wirklichkeit Glieder am Körper des Messias seid? Soll ich nun die Körperteile des Messias nehmen und sie mit einer Prostituierten verbinden? Auf gar keinen Fall. Begreift ihr denn nicht, dass der, der sich mit einer Prostituierten vereinigt, dadurch mit ihr sozusagen ein Körper wird? Denn so steht es ja in Gottes Buch, die beiden werden ein Fleisch sein. Wer sich aber ganz eng mit Jesus, dem Herrn, verbindet, dessen Geist verbindet sich unauflöslich mit ihm. Vermeidet also unter allen Umständen sexuelle Unmoral. Jede Sünde, die ein Mensch begehen kann, ist außerhalb seines Körpers. Aber der, der sich sexuellem Fehlverhalten hingibt, der sündigt damit auch gegen seinen eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Gottesgeistes ist, den ihr von Gott bekommen habt? Und auch dies, dass ihr gar nicht euer eigenes Eigentum seid? Hier ist das Bild vom Sklavenmarkt hilfreich. Ihr seid für einen hohen Preis freigekauft worden. Deshalb lebt so, dass ihr auch mit eurem Körper Gott die Ehre gebt. Puh, ich weiß nicht, ob ihr den Text schon mal gelesen habt oder schon mal eine Predigt darüber gehört habt. Ich habe noch keine Predigt dazu gehört. Aber ich bin gespannt, ob ihr mit mir mitgehen könnt. Ich sage gleich mal, worüber ich nicht reden werde. Ich werde nicht über Prostitution und Menschenhandel reden. Das ist ein ganz eigenes Thema. Ich hatte eigentlich vor, das hinterher noch in einem kleinen Seminar, in einer Gesprächsrunde anzusprechen. Aber da muss ich mich nochmal richtig gut drauf vorbereiten. Es ist ein ganz großes Problem, gerade auch in unserem Land, dass Frauen wirklich versklavt sind, verkauft werden, hin und her verkauft werden. Und auch jedes Mal, wenn ein Freier für sie bezahlt, sie ja auch gekauft werden. Ein großes, großes Elend. Also was hier der Text sagt, ist nicht gegen Prostituierte. Das müssen wir, glaube ich, ganz klar erstmal sagen. Die sind oft das Opfer in diesem System. Ich sage auch nichts über Sexualität von Singles oder verwitweten Geschiedenen oder so oder wie man seine Sexualität leben sollte, sondern Paulus geht ja hier auf ein ganz konkretes Problem in Korinth ein, auf eine Frage, die sie hatten, nämlich den Umgang mit Prostituierten, der in ihrer Kultur, in ihrer Zeit total normal war. Das gehörte einfach dazu. Man ging zu Prostituierten. Es gab die Tempelprostitution, das war dann sogar religiös verbrämt. Es gab aber auch so Prostitution, man konnte seinen Körper quasi nutzen, wie man wollte, ganz nach Bedürfnisbefriedigung, ohne an die Konsequenzen zu denken. Drei kurze Punkte dazu. Wir fangen ganz hinten an, aber ich fange einfach mit dem ersten Punkt an. Adel verpflichtet. Adel verpflichtet. Was will ich damit sagen? Was hat das mit uns zu tun? Mir kam als erstes ein Beispiel in den Sinn, denn es geht ja darum, wir sind so kostbar als Menschen mit unserem Leib, mit unserem Körper, so wertvoll in Gottes Augen, dass wir davor bewahrt werden sollen, uns zu verschleudern, uns zu verschenken an Menschen, die es vielleicht gar nicht gut mit uns meinen oder wo wir keine Beziehung, keine Bindung haben, keine langfristige, gesegnete Bindung. Prince Andrew von England fiel mir ein. Ich weiß nicht, wer so ein Königfreak ist oder habt ihr euch schon mal mit den Königshäusern beschäftigt? Einer nickt, eine nickt. Geht ihr nicht zum Friseur, lest ihr nicht die Zeitschriften? Als ich Kind war, kriegten wir immer einmal in der Woche so einen Stapel Illustrierte damals, so ein Lesezirkel hieß das. Und da war ich total drin. Ich wusste alles, also kein Problem. Dieser Prince Andrew war der Sohn, das dritte Kind von Philip und Queen Elizabeth. Der zweite Sohn nach unserem jetzigen König, unserem ja, dem englischen König. Er war in Skandale verstrickt. Und zwar gab es einen Mann, Jeffrey Epstein, der hat immer Partys organisiert und hat junge Frauen eingeladen zu Partys mit Prominenten. Man sagt, dass Clinton dabei war, ist alles nicht bewiesen. Aber Prince Andrew war mindestens auf der Party. Was er da gemacht hat, wissen wir nicht. Aber es waren eben auch oft minderjährige Mädchen dabei, die dann ausgenutzt und missbraucht wurden. Und viele haben dann auch Anzeige erstattet und dann gab es einen Riesenskandal in England. Ich habe mal eine Dokumentation mir dazu angeguckt. 2022 hat das Königshaus bekannt gegeben, dass Prinz Andrew nicht mehr das Königshaus vertritt. Und im Januar nochmal wurde dann alle Schirmherrschaft und alle militärischen Ehrentitel aberkannt, weil er in diesen Skandal verwickelt war. Man könnte ja sagen, wieso, das ist doch seine eigene Sache, was er da macht. Das geht doch keinem was an. Er ist doch eine Privatperson. Ja und nein. Weil er zum Königshaus gehört, ist egal, was er macht, fällt das immer auf das Königshaus zurück. Und er repräsentiert das Königshaus und kann das nicht verbinden mit diesem Fehlverhalten, was er da an den Tag gelegt hat oder eben auch nicht. Er bestreitet das bis heute. Aber es muss so viele Beweise gegeben haben, dass das Königshaus diesen Schritt vollzieht und sagt, so jetzt ist Schluss. Er hat im Falklandkrieg gedient, alle militärischen Ehrentitel aberkannt. Und auch, er darf das Königshaus nicht mehr vertreten. Jetzt urteile ich nicht über diesen Mann und auch nicht über das, was da geschehen ist. Was mir als Vergleichspunkt dient, und es ist immer gefährlich, Vergleiche zu bringen, weil die hinken, aber mein Vergleichspunkt ist, wir sind als Christen Repräsentanten Gottes in dieser Welt. Und wir gehören zu der Familie Gottes, zur Königsfamilie Gottes. Und was immer wir machen, hat Auswirkungen. Und was immer wir tun, repräsentiert auch das Königshaus Gottes. Und deswegen, sagt Paulus hier, passt auf, was ihr mit eurem Körper tut. Ihr könnt das nicht abtrennen und sagen, das ist ja nur mein Körper. Und das andere, was ich seelisch mache oder was ich im Gottesdienst mache, das ist mein Privat, also das mache ich extra. Das eine ist privat, das geht keinem was an, das andere ist geistlich. Wir können diese Trennung nicht machen, wir repräsentieren Christus. Das ist der Kerntext von heute, Adel verpflichtet. Also wir sind im Auftrag von Jesus unterwegs. Und wenn wir Christen geworden sind, dann lebt der Heilige Geist in uns. Und egal, wo wir hinkommen, kommt dann auch der Heilige Geist. Die Gegenwart Gottes, die im Judentum im Tempel wohnte und die jetzt in uns als Christen wohnt. Nicht nur, aber auch. In einer Liturgie in Gnadenthal ist es, glaube ich, so, dass die am Ende des Gottesdienstes immer sagen, wo ihr hingeht, dahin kommt jetzt auch der Herr. Was für eine Ehre. Was für ein Geschenk, was für eine Verantwortung, dass Gott uns so adelt, wenn man das so ausdrücken kann, dass wir Christus repräsentieren. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Ich meine, wir alle kennen Menschen, die sagen, ich kann nicht Christ werden oder ich finde das Christentum nicht gut, weil ich jemanden erlebt habe, der so oder so als Christ gehandelt hat. Oder? Also, das hat Auswirkungen, wie wir leben, weil Christus in uns lebt. Ich habe mal in einem islamischen Land von einer Frau gehört, die als Medium im okkulten Bereich gearbeitet hat. Und die ist Christ geworden. Und die hat hinterher gesagt, sie hat sich immer gewundert, wenn sie Christen getroffen hat auf der Straße, dann war für sie ganz klar, wer ist Christ und wer nicht. Also nicht nur, wer ist westlich, ne, sondern wer ist wiedergeborener Christ. Weil sie hat bei denen immer eine Autorität auf dem Kopf gesehen. Das hört sich jetzt komisch an. Ich kann das auch nicht sehen. Ich glaube, ihr auch nicht. Sonst hätten wir hier noch ein bisschen was los in der Luft. Aber sie hat da was gesehen und hat sich gewundert, dass die Christen das gar nicht wussten, dass sie diese Autorität haben. Und ich glaube, das ist oft unser Problem, dass wir das gar nicht wissen, was uns da anvertraut ist. Und ich will das sehr hervorheben, weil mir das Wichtigste an diesem Text ist. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, dein Körper, das, was du darstellst. Aber wie Christopher schon sagt, dieser Körper ist eine Hülle, ist zerbrechlich. Also, wenn es jetzt nach Schönheit ginge, dann hätten wir alle ein Problem, glaube ich, diesen Wettbewerb zu bestehen. Darum geht's gar nicht. Wir haben die Brüche in unserem Leben, wir haben Krankheiten, wir haben Nöte. Unser Körper wird auch verfallen und er wird auch irgendwann im Tod zersetzt werden und nicht mehr da sein. Dieser Leib, dieser Körper, den wir jetzt hier haben, die Zellen, die Milliarden Zellen, die wir hier haben, die werden irgendwann zu Staub und zu Asche und wie, ja, wir wissen, irgendwann nicht mehr existieren. Aber Gottes Geist in uns und diese Einheit von Gottes Geist und uns als Leib oder als Körper, sag ich mal, komme ich gleich noch drauf, die wird bestehen bleiben. Ich kann mein Verhalten nicht trennen von meinem Christsein. Das war in Korinth damals noch ein Problem. Dass sie sagten, ich habe doch jetzt alle Freiheit, ich bin doch jetzt befreit durch Christus. Da kam dann das griechische Denken hinzu, dass der Geist wichtiger ist als der Körper. Der Geist zählt, nicht das, was ich mit meinem Körper mache. Und das ist ja hier auch in dem Vergleich drin. Geht um die Verdauung, geht um das, was reinkommt und rausgeht. Kennen wir uns alle mit aus, mehr oder weniger. Aber das ist nicht das Thema, sondern es geht um den Tempel, um den Wohnort Gottes, der sich solche zerbrechlichen Gefäße, wie wir es sind, ausgesucht hat und darin lebt und darin wohnt. Was für ein Privileg, was für eine Aussage. Und die fußt ja auch darauf, dass wir freigekauft sind, so heißt es hier. Das wird mit dem Sklavenmarkt verglichen. Das war damals ein alltägliches Bild. Man konnte auf den Markt gehen und sich die Menschen angucken, die gefangen genommen waren oder die in Schulden geraten waren und konnte sagen, auch der sieht gut aus, den nehme ich jetzt als Sklave für meinen Garten oder für meinen Haushalt oder was weiß ich und hat dafür bezahlt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich stehe auf so einem Markt als Opfer, als Objekt, und dann werde ich begutachtet und dann kauft mich irgendjemand, dann bin ich diesen Menschen ausgeliefert. Dieses Bild, was die Leute gut kannten, benutzt Paulus hier und sagt, ihr seid freigekauft. Christus hat den Preis für euch bezahlt. So wertvoll seid ihr, dass Jesus für euch gestorben ist. Das ist der Preis. Das war nicht billig. Das war nicht Schwamm drüber. Das war Freikauf. Befreit. Wirklich befreit. Nicht mehr verpflichtet, nicht mehr gebunden. Nochmal zurück, zweiter Punkt. Also der erste, wer weiß es noch? Adel verpflichtet, sehr gut. Manche schreiben auch mit, wunderbar. Der zweite Punkt, alles oder nichts? Fragezeichen. Nochmal Erinnerung, Hafenstadt, St. Pauli, zwei Häfen in der Stadt, viele Durchreisende, Prostitution akzeptiert. Am Tempel der Aphrodite, die Göttin der Liebe und der Sexualität, war es ein Geschäftsmodell, dass man da hingehen konnte und sich mit den Göttern verbinden konnte durch Geschlechtsverkehr. Ein wirklich gutes Geschäft bis heute, leider, leider. Alles ist mir erlaubt, so sagen die es hier. Das war der Spruch. Pass auf, dass dich nichts versklavt, dass dich nichts gefangen nimmt. Und die Gefahr ist groß, wenn ich aus selbstsüchtigen Motiven etwas mache oder wenn ich nur meinen Bedürfnissen nachgehe, wenn ich nur das tue, was mein Bauch mir sagt. Die Sexualität ist etwas ganz Wichtiges, von Gott geschaffen, wunderbar, aber sie ist eben was anderes als Essen und Trinken. Auch ein Bedürfnis, was wir jeden Tag stillen. Sie ist mehr als das, was der Körper braucht. Es wird bei den Griechen zwischen Körper und Seele unterschieden. Der Körper ist schlecht, der Geist und die Seele ist wichtig. Und das ist vielleicht auch heute manchmal das Denken in unserer Zeit. Wir sind ja schon sehr nah an den Korinthern, würde ich sagen, in unserem Verständnis. Ja, wenn ich denke, als ich Jugendliche war, groß wurde, da war das gar nicht denkbar, dass man mit jemandem gleich ins Bett geht, wenn man den kennenlernt. Heute guckt man kaum eine Fernsehsendung an, wo das nicht der Normalfall ist. Die treffen sich zum ersten Date und wenn das nicht gleich im Bett landet, dann stimmt da irgendwas nicht. Dann ist das schon nicht mehr normal. Da sind wir wirklich in der Entwicklung ziemlich weit, ich würde sagen, unten angekommen. Und zum Glück gibt es ja auch Menschen, die das anders leben und die da ein anderes Verständnis von haben. Alles ist mir erlaubt, so das Denken in Korinth. Es ist ja nur eine körperliche Angelegenheit. Das hat nichts mit meinem Glauben zu tun. Der Körper hat Bedürfnisse, die müssen befriedigt werden. Essen, Trinken, Sexualität. Paulus nimmt den Slogan auf. Was wird am Ende über dich herrschen? Das ist die Frage. Was investierst du und was wird dabei rauskommen? Was verlierst du, wenn du dich auf so viele Beziehungen einlässt? Was wird am Ende über mich herrschen? Und jetzt benutzt er zwei Worte für Körper oder die in der Übersetzung jetzt das Buch mit Körper ausgedrückt ist. Es gibt nämlich den Bauch, Koilia, das ist das, was rein und raus geht. Ja, das sind die Organe, das ist das, was dann ein Arzt untersucht und heilt und keine Ahnung, sich drum kümmert. Und dann gibt es den Soma, das ist der Körper, der schon mit Gott verbunden ist. Also eine andere Einheit darstellt. Und das wird dir ganz klar unterschieden. Ich lese uns nochmal den Vers 13. Doch der Körper einer Person ist nicht für die sexuelle Unmoral gedacht, sondern gehört zu Jesus, dem Herrn. Genauso ist er, der Herr selbst, für den Körper da. Das ist Soma, eine Einheit zwischen uns und Gott, der in uns wohnt. Das ist mehr als nur die Zellen unseres Körpers. Gott hat Jesus, den Herrn, von den Toten auferweckt und er wird auch uns wieder zum Leben erwecken durch seine Kraft. Die Auferstehung hat hier etwas damit zu tun. Diese Verbindung mit Gott wird irgendwann auch in eine Auferstehung in das ewige Leben sich zeigen. Auch wenn unsere Hülle verfallen ist, werden wir einen neuen Körper, eine neue Wirklichkeit haben, die mit Gott verbunden ist. Und die bildet sich schon jetzt. Jetzt schon investieren wir in diese Beziehung mit Jesus, die uns dann durch den Tod hindurch in das ewige Leben führt. Als Jesus auferstanden ist, hatte er auch wieder einen Körper. Anders als vorher. Er konnte durch Wände gehen oder er hatte nicht die Anwesenheit nur an einem Ort. Er konnte verschwinden und wiederkommen und das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber er war kein Geist, der zurückgekommen ist. Er war kein Geisteswesen, sondern er hatte auch wieder einen Körper. Und wir werden auch nicht nur als Seelen irgendwo rumschwirren, sondern wir werden auch wieder Körper haben, obwohl wir noch nicht wissen, wie das aussehen wird, weil dann wird es auch nicht mehr Männer und Frauen geben und nicht mehr diese ganzen Probleme, die damit verbunden sind. Halleluja. Aber jetzt schon geht es darum, diesen Soma, diesen Körper, der mit Gott verbunden ist, zu stärken, darin zu leben und sich dessen bewusst zu sein. Der Heilige Geist kommt und macht aus unserem Tempel einen heiligen Tempel, einen Ort, in dem Gott wohnt. Wie ordne ich meine körperlichen Bedürfnisse eigentlich Gott unter? Das ist eine Frage zum Mitnehmen nach Hause. Wo kann Gott über meine Bedürfnisse bestimmen, herrschen, mir helfen? Es geht ja nicht jetzt um moralische Keule, sondern es geht darum, dass wir den Wert entdecken, dass wir merken, wir sind für mehr geschaffen als für nur die reine Befriedigung unserer Bedürfnisse. Mein dritter Punkt, unauflöslich verbunden. Ich lese nochmal. Wisst ihr nicht, dass ihr alle, jeder einzelne von euch, also auch eure Körper, in Wirklichkeit Glieder am Körper des Messias seid? Soll ich nun die Körperteile des Messias nehmen und sie mit einer Prostituierten verbinden? Auf gar keinen Fall. Begreift ihr denn nicht, dass der sich mit einer Prostituierten vereinigt, dadurch sozusagen ein Körper wird mit ihr? Denn so steht es ja in Gottes Buch, die beiden werden ein Fleisch sein. Da geht es wieder zurück auf die Schöpfungsgeschichte. Da heißt es nämlich, dass Eva geschaffen wird und dann heißt es, er wird an seiner Frau kleben und die zwei werden ein Fleisch sein, also sich vereinigen. Das heißt, Sexualität ist mehr als ein körperlicher Akt. Gelebte Sexualität, die Vereinigung von Mann und Frau, hat immer auch eine andere Dimension noch. Es verbindet in einer Art und Weise, wie andere Dinge nicht verbinden. Und deswegen, glaube ich, setzt Gott das auch in die Ehe von einem Mann und einer Frau, damit das geschützt ist. Damit in der Sexualität das gelebt werden kann, was durch eine liebevolle, achtungsvolle, respektvolle Beziehung im Alltag gelebt wird. Das setzt sich um in eine gute Sexualität. Und nicht nur die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse, sondern das Wohl, das Ganzheitlichsein des anderen steht im Vordergrund. Und das kann man nicht beliebig teilen. Ich habe früher mal einem jungen Mann, der Probleme hatte mit vielen wechselnden Beziehungen, das so dargestellt, das habe ich jetzt heute nicht mitgebracht, aber ich habe eine Hand voll Reis und eine Hand voll Linsen genommen und habe die so zusammengeführt und habe die dann wieder auseinander gemacht. Nur als Bild. Und es fiel erstmal ganz viel in der Mitte durch und es hatte sich gemischt. Man konnte es nicht mehr so trennen. Beim einen waren die Linsen mit drin, beim Reis und beim Linsen war der Reis mit drin. Das heißt, jedes Mal, wenn das nicht eingebunden ist in ein komplettes Einswerden, reißt da was auseinander und reißt auch ein Stück von mir weg. Ich verliere, wenn ich Sexualität beliebig lebe. Das ist ein Gedanke, der unserem heutigen Denken ganz entgegensteht, weil bei uns das Bedürfnis und die Befriedigung im Vordergrund steht. Aber von Gott her ist Sexualität eigentlich etwas, was verbindet und was mich eins werden lässt mit jemandem, mit dem ich auch sonst im Leben eng verbunden bin, mit dem ich mein Leben langfristig teile, mit dem ich unter dem Segen Gottes lebe. Unauflöslich verbunden. Darum geht es. Vers 17. Wer sich aber ganz eng mit Jesus, dem Herrn, verbindet, dessen Geist verbindet sich unauflöslich mit ihm. Und das gilt für Menschen, die ihre Sexualität nicht leben, Menschen, die Single sind, Menschen, die, was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen das nicht ausleben. Mit Christus verbunden, das können wir alle sein, das sind wir alle, die wir an Jesus glauben. Unser Geist ist mit ihm verbunden und er wohnt in uns. Unser Körper wird geadelt durch die Anwesenheit Gottes in unserem Herzen, in unserem Leben. Prostitution war akzeptiert damals und ist auch in unseren Zeiten oft akzeptiert. Ich habe mal in Amerika einen Geschäftsmann getroffen, der verheiratet war. Der musste seinen Beruf aufgeben, erfolgreicher Geschäftsmann, weil seine Firma, immer wenn sie Abschlüsse machten, die erfolgreich waren, wurden die Männer eingeladen ins Bordell. Zum Abendessen ganz toll und dann ins Bordell. Und das war üblich. Die Verheirateten haben dann oft ihre Ringe abgemacht, aber er ist da nie mitgegangen. Er war dann immer im Hotel und hat gewartet bis zum nächsten Tag und hat die ganzen Geschäftsabschlüsse und Gespräche und alles verpasst, weil er da eben nicht mitgemacht hat als verheirateter Mann. Er hat dann seinen Job aufgegeben. Das ist nicht so unüblich, wie wir das vielleicht uns jetzt denken, weil wir in einem christlichen Umfeld sind. Aber auch das Marburger Bordell hat ja viel Betrieb. Es gab mal eine Zeit, da sind vom Christustreff Frauen dorthin gegangen und haben die Frauen im Bordell besucht und mit ihnen geredet. Das ist jetzt, glaube ich, leider im Christustreff jedenfalls eingeschlafen. Also wie gesagt, es geht nicht darum, diese Frauen zu verurteilen. Es geht um mehr. Die Einheit, die entsteht, soll eigentlich die Einheit zwischen uns und Gott sein. Und wenn Gott in uns lebt und wenn wir in einer lebenslangen, treuen Ehebeziehung miteinander Sexualität leben, dann ist das der Stoff, der verbindet. Dann ist das etwas Wunderbares, was uns stärkt und was uns mit dem anderen eins werden lässt. Ich kann mein Christsein nicht an der Türe ablegen. Prinz Andrew konnte sein königlich Sein nicht vor der Partytüre abgeben, sondern er hat es mitgenommen. Und so ist es auch bei uns. Unser Körper ist der Tempel, der Wohnort des Heiligen Geistes. Und wir dürfen das nicht voneinander abspalten. Soma, unser Körper ist der Wohnsitz Gottes durch den Heiligen Geist. Was hat das für dich für Konsequenzen? Hast du das mal durchdacht? Hast du da mal drüber nachgedacht? Ist dir das so fremd, dass du sagst, das passt doch gar nicht mehr in unsere Zeit? Das sagen auch manche Menschen, sagen, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Haken wir ab. Ich glaube, dass es ein wichtiger Rat Gottes ist und ein Schutz, den wir da ernst nehmen sollten. Du repräsentierst Jesus, egal wohin du kommst, weil er in dir lebt. Und Menschen das vielleicht auch spüren. Du bist geadelt, in Gottes Familie hineingenommen. Jesus ist mit dir verbunden. Und wenn du sagst, ich habe das alles nicht gewusst oder ich habe das anders gelebt oder ich habe da Probleme gehabt, die Vergebung ist immer größer als unsere Schuld und unser Versagen. Und Vergebung ist auch etwas Befreiendes und Glücklichmachendes, weil man merkt, egal was gewesen ist, ich kann das Gott hinhalten und er vergibt mir. Er nimmt mich am Ende mit Ehren an. Es ist keine Schande, es bleibt nicht an mir hängen. Es ist nicht etwas, was ich jetzt für immer als Makel mit mir trage, sondern ich kann das überwinden durch Vergebung. Und dazu lade ich dich herzlich ein, wenn du sagst, da ist noch was in meinem Leben, das muss ich irgendwann noch mal jemandem erzählen oder beichten, dann such dir jemanden, dem du vertraust. Auch hier im Christustreff gibt es Menschen, die gerne mit dir beten und dir die Vergebung Gottes dann auch zusprechen. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Aber wir dürfen so bleiben, wie wir in Christus sind. Der Tempel des Geistes Gottes.